Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Insert Moin. Ich bin die Anne und wir widmen uns an dem weiteren Tag der E3 2021. Natürlich an meiner Seite, wie gewohnt, der liebe Manu. Hallo.
Hello. Wir reden über die E3 im zweiten Tag und sie hat noch nicht mal richtig angefangen. Das ist doch super, oder?
Ja, verrückt, ne?
Wie
ist immer. Immer noch die Pre-Show zur Pre-Show.
Genau. Ja, die E3 hat noch nicht richtig angefangen. Die eigentlich großen PKs, nenne ich sie jetzt weiterhin, natürlich, ihr wisst, was wir meinen, die großen Publisher-Shows stehen noch aus. Heute reden wir über etwas Besonderes tatsächlich, was ich so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Es ist nämlich gar keine Publisher-Show, sondern eigentlich ein Filmfestival, über das wir heute anfangs reden.
Ist das so?
Naja, die Tribeca ist doch ein Filmfestival normalerweise. Du bist doch der Filmbuff hier bei uns.
Naja, aber ich meine, Spiele wurden halt schon vorgestellt, ne?
Also ja, so natürlich, ist ja aber nicht. Es ist ja im Rahmen der Tribeca, des Tribeca Festivals.
Ja, und komm,
ist
aber.
Eigentlich bekannt,
ja,
für Film.
Das stimmt, aber Annapurna macht auch Filme zum Beispiel. Da ist es eigentlich genau, ja, das Gleiche. Und die wollen jetzt auch zum ersten Mal bald eine eigene Präsentation machen.
Da freue ich mich auch drauf. Überschneidungen gibt es ja heute schon. Nee, aber ich finde es ja super, weil Tribeca eben auch gerade für Storytelling und tolle Filme und so steht und ist ja nur die logische Konsequenz, dann jetzt auch storybasierte Games in diese Auswahl mit reinzunehmen. Und muss man jetzt auch dazu sagen, es ist ja keine Show gewesen, bei der besonders neue Spiele vorgestellt wurden, sondern alle, die wir da gesehen haben, kennen wir eigentlich schon, aber es gab halt neues Material zu sehen. Und so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt deren Selection sozusagen, gell? Die in diesem Festival irgendwie besonders hervorgehoben werden für Storytelling. Und nach dieser ganzen Multiplayer-Gedöns gestern war das doch eine wahre Wohltat für uns
beide.
Oh
Mann, ey, ja, ich habe mich so wohl gefühlt. Das war echt eine schöne Spieleauswahl, die da gezeigt wurde. Und ich mochte eigentlich fast alle Spiele. Ja. Irgendwas war immer sympathisch an den Spielen. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, selbst wenn die großen Shows noch nicht laufen, dass wir das jetzt natürlich mitnehmen. Und dann wollten wir eigentlich Koch Media noch hinterher schieben. Die haben nämlich auch zum ersten Mal eine eigene Präsentation, beziehungsweise haben sie ja bei Jeff Keighley ein neues Label angekündigt, das Prime Matter heißt. Und in diesem Label sind halt mittlerweile 12 Spiele versammelt. Und da wollten sie heute so ein bisschen präsentieren, was es mit diesen 12 Spielen auf sich hat, worum es da geht, wer dahinter steht und so weiter. Warum wir das dann mehr oder weniger nicht machen, dazu kommen wir später noch. Ich glaube, wir sollten erstmal mit dem positiven Teil des Tages anfangen, nicht wahr? Gut.
Genau, das ist zumindest unser Plan. Tribeca Games, Spotlight und dann Koch Media, wie sie selber sagen, um eben nicht die Begrifflichkeit Koch irgendwie im Englischen, wenn Koch nicht ausgesprochen werden. Koch Media. Gut.
Ach, deswegen.
Ja, okay. Genau. Deswegen waren im Chat auch lauter ASCII-Penen zu sehen. Und das wollten sie umgehen. Hat aber nicht gut funktioniert, ja. Insert Koch. So, Tribeca Games Spotlight hieß die Sendung. Und was mir auf jeden Fall schon mal super gut gefallen hat, ist dieses langsame, ungewöhnlich langsame Tempo, was diese Show hatte.
Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele. Und sie haben jedem Spiel Raum gegeben, Zeit gegeben, die EntwicklerInnen gezeigt, auch ein bisschen so rundherum Material und sehr schön langsam geschnitten, sehr langes Gameplay gezeigt. Das war eine Wohltat nach diesem ganzen hektischen Ein-Trailer nach dem anderen und zack, zack, zack. Das hat echt gut getan, fand ich.
Ja, ich fand das Tempo auch sehr schön, sehr entschleunigend für so eine Messeveranstaltung. Es gab so ein, zwei Beiträge, wo ich dachte, vielleicht ein bisschen zu lang. Gerade das Ding aus Louisiana, wo ich auch dann persönlich nicht so viel mit anfangen konnte mit dem Spiel. Da habe ich gedacht, okay, also jetzt hier irgendwie 10 Minuten über so ein Text-Adventure zu reden, ist halt auch ein bisschen dröge. So. aber sonst fand ich das wirklich sehr toll. Und es gab für jedes Spiel auch einen Presenter. Da waren auch große Namen dabei, zum Beispiel Guillermo del Toro. Und dann haben wir im Chat noch gesagt, wir sollten ihn eigentlich Totoro nennen, weil er so ein Bär ist. So süß und knuffig ist. Zum Beispiel war dabei, also da waren halt auch wirklich Filmgrößen und Schauspieler am Start. Und es war echt eine schöne, schöne Mischung. Und am Anfang gab es noch so einen kleinen Presenter-Trailer, das Ganze so ein bisschen eingeleitet hat. Und halt irgendwie, da waren auch noch ein paar Persönlichkeiten. Elijah Wood habe ich zum Beispiel auch da drin gesehen und so. Ja, irgendwie schönes Zusammenkommen von Leuten aus allen Ecken der Branche. Und ja, runde, schöne Präsentation. Auch nicht zu lang, wirklich 50 Minuten, fertig. Mhm.
Genau. Und eben, wie gesagt, 50 Minuten, aber eben nur 8 Spiele. Das hört man da ja schon raus, dass ein bisschen mehr Zeit denen gegeben wurde. Wir gehen jetzt nicht chronologisch durch, ist ja auch egal, wie es in der Show war, sondern so, wie es jetzt auf der Webseite steht. Und wir fangen an mit einem Spiel aus Köln tatsächlich. Slow Bros, das Studio aus Köln, arbeitet seit Jahren an Harold Halibut. Hat man auch schon einiges von gesehen und nicht zu verwechseln mit dem anderen Stop-Motion-Spiel aus Deutschland, was die Bild- und Tonfabrik in Kooperation gemacht haben, nämlich Trüberbrook. Ist sehr ähnlich, also die haben im Endeffekt die gleiche Idee gehabt, nämlich ein Stop-Motion-Animations-Verfahren zu verwenden und haben dann gemerkt, Stop-Motion ist ja voll der scheiß Aufwand. Komm, wir bauen die Figuren und wir bauen die Sets in echt nach und machen dann aber Fotogrammetrie, scannen und filmen diese Umgebungen ab und behalten damit aber eben diesen plastischen Look. Die Figuren bewegen wir aber in 3D. Und ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammenhängen, ob die irgendwie vielleicht abgekoppelt sind oder irgendwas. Aber
die sind auch beide in Köln halt, ne? Das ist super seltsam.
Das ist völlig absurd. Also sind das vielleicht ehemalige Leute von der Bild- und Tonfabrik? Vielleicht könnt ihr uns da aufklären, weil das kann doch kein Zufall sein, oder? Dass diese einmalige Spielidee jetzt irgendwie so entsteht. Und irgendwie sind die Spiele sich viel zu ähnlich. Aber gut, das finden wir raus. Genau, das heißt, wenn ihr Trüberbrook gesehen habt, dann wisst ihr ungefähr, wie das Spiel aussieht. Und ich mag dieses Setting. Es ist halt so ein Point-and-Click-Adventure im Endeffekt. Aber ich mag dieses Setting, dass es so, man ist in den 70s gefangen, aber es hat so eine Science-Fiction-Atmosphäre.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die gar nicht mehr auf der Erde, sondern wegen des Kalten Krieges sind sie quasi auf einer Raumstation oder auf einer Raumstation geflohen. Und die ist halt in den 70ern stehen geblieben. Deswegen ist da alles mega altbacken. Aber es sieht halt total schön aus, weil es natürlich jedes Detail in dieser Welt selbst gemacht ist, also wirklich aus Pappe und Ton und so weiter selber geformt. Total bezaubernde Atmosphäre, finde ich. Und es gibt ganz, ganz viele Charaktere, die da auf dieser Raumstation leben, mit denen man sich unterhält. Und jeder von diesen Charakteren hat erstmal so einen ziemlich eigensinnigen Look. Also die sehen sehr unterschiedlich aus. Das macht es auch ein bisschen leichter, die dann voneinander zu unterscheiden. Und es soll wohl richtig viel Dialog auch drin sein. Also dass wirklich die verschiedenen Missionen auch mit diesen Charakteren bestritten werden müssen. Und dann gibt es einen, der macht immer dies und das. Und einer ist bekannt für das andere und so weiter. Es gibt einen Postboten sogar auf der Station und alles. Also es sah sehr, sehr detailverliebt aus. Und das Studio und die Menschen sahen auch sehr zufrieden mit sich aus und waren sichtlich stolz, dass sie diesen Beitrag einreichen durften für dieses Festival. Und es war schon echt süß, wie die da saßen, so ein bisschen schüchtern auch und so gezeigt haben, so machen wir das und so malen wir unsere kleinen Statisten an und stellen die da hin und so entsteht ein Set und so. Das ist so süß gewesen. Ich fand das toll.
Ja. Wirklich süß. Und Trüberbrook hat uns ja eher so ein bisschen enttäuscht. Also den Look finde ich nach wie vor fantastisch. Das Gameplay und die Rätsel waren halt das, was mich bei Trüberbrook enttäuscht hat. Und ich drücke sehr die Daumen, aber ich bin etwas skeptisch noch nach dieser Trüberbrook-Erfahrung, was halt so Adventure-Logik-Puzzles und so angeht, dass das hoffentlich nicht ganz so sich rein auf diese Nostalgie und den Look verlässt, sondern dass Halibut auch ein bisschen besseres Spiel werden wird. Potenzial hat es auf jeden Fall sehr.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass sich das nicht auf diesem Look ausruhen darf und sollte, sondern dass es auch schon was hergeben muss. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock, das mal auszuprobieren. Ich habe Trüberbrook nämlich nicht gespielt und generell auch nicht so viel Erfahrung, was Stop-Motion angeht, auch im Filmbereich. Also es gibt ja das Studio Leica, das macht Stop-Motion-Filme, wie zum Beispiel Coraline, was ein sehr, sehr schöner Film ist. Aber ich habe gar nicht so viele gesehen in meinem Leben. Ich finde diese Technik einfach sehr faszinierend, aber ich habe
nicht die ganzen Wallace und Gromit gesehen und so.
Nee, das war mir immer, weiß ich nicht, ich habe Chicken Run gesehen, das ist ja,
ja
aber
das
auch,
ist ja von denen, ne? Genau.
Aber irgendwie, manchmal gefällt mir der Look überhaupt nicht und dann gibt es wieder Filme, Coraline ist zum Beispiel sehr düster und da passt dieses Drahtige bei Figuren, die dann irgendwie aus Knete oder so gemacht sind, das sieht dann irgendwie, also für eine düstere Produktion finde ich das schon viel, viel passender als für sowas Fröhliches. Hühner kann man natürlich auch gut nehmen, die sind schön rund. Aber wie gesagt, ich habe nicht so viel Berührungspunkte mit dieser Technik einfach. Und ich finde das total interessant, wie wohl ein Videospiel in dieser Richtung funktioniert. Deswegen werde ich das definitiv ausprobieren. Wenn es da ist, wir wissen nicht, wann es da ist. Es lässt auf sich warten.
Ja, die lassen sich Zeit. Genauso wie diese Trailer in dieser Sendung. Ja. Gut, aber toll, dass die da eben auftauchen. Spricht ja auch dafür, dass die Story vielleicht ganz gut ist. Ich weiß nicht, wie der Prozess jetzt da genau funktionieren hat, der Auswahl für dieses Tribeca Games Spotlight. Aber es muss ja irgendwie jemand schon mal ein bisschen weiter gespielt haben, dass man sagen kann, das hat eine tolle Story. Weißt du? Also da gehe ich jetzt mal zumindest von aus, dass die Jury vielleicht irgendwie schon eine Vorabversion, eine spielbare Version oder sowas hatte. Gut. Kena, Bridges of Spirits. Wenn das dieses Jahr kommt, ist das ein todsicherer Game of the Year Kandidat. Das sage ich dir jetzt schon. Also wie verliebt kann man in ein Spiel sein, wie ich nach diesem erneuten faszinierenden Trailer, der mich noch mehr in Verzückung versetzt. Von den Ember Lab, von diesen zwei Brüdern aus der USA, die aus der Animationswelt kommen, das sieht man dem Spiel auch an. Mhm. Die entscheidende Info für mich jetzt war, ich fand das Spiel bis jetzt ja schon immer großartig, was man da gesehen hat, so Zelda-artig mit eben dieser Animationsästhetik, wie man sie von Pixar und Co. eben halt kennt. Und knuffige kleine schwarze Viecher mit großen Augen. Ja. Und was für mich die große neue Erkenntnis war, dass die gesagt haben, eigentlich ist 45 Minuten Animationsfilm Teil dieses Spiels. Und dann gibt's drumherum, also das transportiert quasi die Geschichte und sehr viele Cutscenes und sehr viel Story. Und das ist für mich so der entscheidende Moment, wo ich gesagt habe, okay, das könnte tatsächlich echt ein großer, großer Hit sein, weil auch das Gameplay sah wieder toll aus.
Ja, ich bin auch großer Fan und ich glaube, es kommt im August schon, 24. oder so. Bis jetzt wurde nichts verschoben, toi, toi, toi. Ich freue mich darauf. Ich freue mich vor allem, dass es auch für den PC kommt. Bin ich immer sehr froh, wenn die Games auch für den PC erscheinen.
Ja, also Epic, muss man dazu sagen.
Genau, Epic und Epic. PlayStation. Ja. Epic Store kommt es raus, genau. Ich mag die kleinen Flauscher, ich mag den Look total gerne. Heute haben wir so ein bisschen gesehen, wie diese Puzzle funktionieren. Also man muss immer mehr von diesen Rods, also das sind diese kleinen lustigen Flauscher, sammeln, um verschiedene Puzzle lösen zu können. Ich weiß nicht, ich habe nie Pikmin gespielt, aber es fühlt sich extrem so an.
Ja, ich habe sofort auch an Pikmin gedacht, so mehrere von diesen kleinen schwarzen Pikmins da auf eine Blume und dann verwandeln die sich aber in diesem Spiel irgendwie in eine Schlange oder sowas in der Art. Ja, genau.
Also das muss ich noch gucken, wie mir das gefällt, aber diese ganze Umgebung und diese Detailliertheit dieser Welt und ihre Geschichte, dass sie da irgendwie zu so einem Schrein zum Berg muss. Plus die Bossfights, die wir jetzt gesehen haben, da waren 2-3 Bosse drin, die sehr bedrohlich und sehr riesig und sehr eklig aussahen, machen das für mich sehr attraktiv immer noch. Ja, also ich sag mal so, der Hype ist nicht abgeflacht.
Der wurde nur verstärkt.
Es wird eigentlich immer nur mehr. Deswegen, ich freue mich sehr auf Kena und werde das dann auf dem PC spielen und hoffe, dass es wirklich auch am Ende
diese
nicht zu simpel ist auch, weißt du? Weil ich denke mir, das sieht halt so knuffig aus, wie so ein Animationsfilm. Und erhoffe mir einfach, dass da auch wenigstens so ein bisschen Herausforderung ist und es nicht einfach so eine easy Story zum Durchspielen, also eher so ein Filmspiel ist, sondern dass da halt wirklich auch ein bisschen raffinierteres Gameplay dahinter steckt. Das werden wir sehen.
Ja, wobei die Kämpfe ganz, ganz knackig eigentlich aussahen, finde ich. Also die Monster waren jetzt ja auch nicht zu kindlich. Ich hoffe ja tatsächlich, dass es halt das wird, was ich mir von Biomutant so ein bisschen erhofft hatte. Ne?
Von Biomutant?
Ja, ich finde, es hat halt Ähnlichkeiten zu Biomutant, so diese Naturverbundenheit, Actionkämpfe, aber dann eben mit mehr Puzzles, so mit Zelda. Ich finde, Biomutant war voll ähnlich vom Stil. So kleine, knuffige Viecher, die irgendwie cool kämpfen in einer naturverbundenen Welt. Also ich finde schon, dass die zwei Spiele sehr Ähnlichkeiten aufweisen. So Third Person und so weiter, aber eben Biomutant hatte mich ja eher enttäuscht, auch gerade was die Geschichte und die Erzählung angeht. Und ich glaube, da kann das Ember Lab hier einfach total punkten, weil sie diese Erfahrung halt mitbringen aus der Werbewelt und weil sie sich auch, glaube ich, sehr viele Gedanken machen um diese ganze Ästhetik. Was ich super fand, wie sie den Soundtrack aufgenommen haben.
Ja.
Die sind doch da nach, ich weiß nicht, welches Land es war, nach Mali oder irgendwie sowas geflogen und haben diese Originalmusiker dann gebeten, eben auf diesen Bambustrommeln, Bambusrohren, Bambusxylophonen, also es war so, das, war so eine, ne, komplette Xylophon, Bambusxylophon-Band. Und das finde ich halt mega geil, da so authentische, ungewöhnliche Musik reinzupacken. Fantastisch.
Ja, voll schön. Fand ich auch eine sehr, sehr schöne Idee. Passt ja auch gut zum Setting, finde ich. Also ich begrüße das auch sehr, wenn man bei solchen Spielen nicht nur die Musik irgendwie aus dem Computer bekommt, sondern dass man wirklich auch guckt, okay, welche Instrumente könnten jetzt zu diesem Setting passen und zu dieser Atmosphäre, was herrscht da wohl für eine Musikkultur und so. Also das finde ich eigentlich extrem wichtig und das finde ich toll, dass sie das bei Kena so spezifisch auch dann gemacht haben.
Also die Vorzeichen sind da, dass es ein tolles Spiel werden könnte. Die Finanzierung von Sony, dadurch, dass es eben PlayStation-Konsolen exklusiv erstmal wird, gibt mir auch Hoffnung, dass da das Budget auch reicht, was bei Biomutant wahrscheinlich so ein bisschen das Problem war, dass da irgendwann auch kein Budget mehr da war oder kein Geld mehr da war oder die Führung gefehlt hat. Also von daher glaube ich auch, dass Sony da hinten dran ist zu sagen, hey, das wird jetzt eine neue IP und da können wir uns tatsächlich eine neue Exklusivmarke irgendwie mit schaffen.
Bin Jawohl.
Guter Dinge. Genauso bin ich guter Dinge von EA Originals. Die bringen ja immer ganz tolle Indies irgendwie so ins Rampenlicht. Und das Neue von EA Originals ist mal wieder aus Schweden. Das ist, glaube ich, ihr Lieblingsland für EA Originals. Nach den Berlinern letztes Mal geht's wieder zurück nach Schweden. Lost in Random. Und wow. Nicht nur, dass da eine Queen of Board Games existiert.
Ja, ich wollte sagen, das ist Villain. Doch dein Spiel, ey.
Das ist mein Spiel. Und weil wir gerade bei Stop Motion und so waren, so viel Tim Burton-Style in einem Spiel, da bin ich ja sowieso schon voll dabei. Also mehr ansprechender kann man ein Spiel nicht gestalten für mich. Würfel, Brettspiele und Tim Burton, Gruselatmosphäre, sowas von sold.
Wahnsinn. Ich wusste, dass das kommt, ey, ohne Scheiß. Ich habe im Chat schon gesagt, so hier, ey, Leute, das ist Manus Spiel, das ist 100%. Aber ja, ich hatte das letztes Jahr irgendwo mal gesehen, wahrscheinlich auch auf so einer Sommerveranstaltung. Ganz kurzer Teaser oder Trailer oder sowas war das. Und da meinte ich auch noch so, irgendwie ist das nicht so, finde ich das nicht so ansprechend. Ich finde es vom Look immer noch nicht so ansprechend, weil ich dieses Tim Burton-Gedöns nicht mehr sehen kann. Also ich habe
nicht mehr, wo gibt's denn das noch?
Ich habe halt früher sehr gerne Tim Burton-Sachen geguckt und ich finde, ich habe mich selber damit, glaube ich, übersättigt. Und deswegen ist das nicht mehr so dolle mein Look. Aber ich muss sagen, heute dieser Trailer hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich mag diesen Würfel als Sidekick so, dass er wirklich ein lebender Würfel ist und mit dieser kleinen Lady namens Eden da durch die Welt stapft, um ihre Schwester zu retten. Die ist nämlich gefangen von der bösen Boardgame-Königin. Und das ist einfach schon wieder super knuffig, ne? Und das ist so eine schöne Geschichte mit einem lustigen Sidekick, mit einer süßen Story, mit einer coolen Protagonistin. Und ich finde, das könnte was sehr, sehr Schönes werden am Ende.
Ja, und man muss noch mal Entwarnung dazugeben, weil bei Brettspielen schalten ja immer gleich die Banausen ab. Das hat nichts mit Brettspielen zu tun.
Nein, null.
Ja, also es könnte jetzt auch eine Nintendo-Marke oder irgendwas sein. Der Sidekick ist halt ein Würfel und wir spielen in der Welt random. Und das war es aber eigentlich auch schon. Also im Endeffekt vielleicht so viel mit Kartenspielen zu tun, wie bei Alice im Wunderland, die Soldaten, dass die halt Spielkarten sind, oder? So diese Ästhetik hatte. Es hatte halt die Thematik genommen und wahrscheinlich spielt der Zufallsfaktor, wie bei vielen Spielen, halt auch eine große Rolle.
Ja.
Da gehe ich mal davon aus, dass der Random vielleicht dann irgendwie sich würfelt und entsprechend irgendwelche Schicksalsentscheidungen getroffen werden, bla bla bla. Aber es ist vor allem halt ein Third-Person-Action-Adventure. Also auch wieder so Zelda-artig oder keine Ahnung, Beyond Good and Evil, so diese Ecke von Spiel wird es werden.
Ja, also keine Angst, Leute. Es ist kein Brettspiel, es ist auch kein Kartenspiel, da wäre ich nämlich schon wieder raus gewesen.
Eben, der Bösewicht ist eine Brettspielfanatikerin. Das ist genau euer Spiel, wenn ihr keine Brettspiele macht.
Ihr spielt gegen die weibliche Inkarnation von Manu.
Von meiner Traumfrau, genau.
Ja.
Evil Queen of Board Games, da habe ich sehr laut gelacht.
Das ist wunderschön, ja.
Ja, aber auch die ganze Ästhetik auch wieder hier. Die haben sehr viel Concept Art gezeigt und wow, fand ich sehr beeindruckend.
Ja, sind schöne Ideen dabei.
Man hat dem Studio auch angemerkt, also alle, die da gearbeitet haben, der hübsche junge Mann mit dem Spitzbart, der war auch ja sehr begeistert, den hatten wir da letztes Mal auch schon mal gesehen. Man hat wirklich so das Gefühl, es ist so ihr Dream Project, was sie da jetzt machen dürfen.
Voll, und ich fand es super, als er da was vorgelesen hat, eingesprochen in der Runde. Und da saßen halt auch viele andere Mitarbeiter und die mussten einfach am Ende nach dieser Rede ein Wort wiederholen und so richtig gelangweilt. Ja. Und ich so, ja, ich möchte auch da sitzen und gelangweilt das Wort sagen.
Ja, das war super. Ja, das war, hat mir das sehr war schön. Gefallen. Hat mir sehr gefallen. Genau.
Dann kommt ein Spiel, Norco. Das mir nicht so gefallen hat.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt zweimal sehr geschwärmt. Ich hoffe, dass du jetzt schwärmen kannst, vielleicht für das nächste, weil das hat mich echt sehr kalt gelassen.
Ja, nee, leider überhaupt nicht. Norco ist ein sehr altbacken aussehendes Pixel-Text-Adventure. Und ich glaube, da hatte mein Gehirn schon abgeschaltet. Es ist tatsächlich eine Kleinstadt in Louisiana. Und die Entwickler kommen auch eben aus dieser Kleinstadt. Und er hat erzählt, dass er immer so fasziniert von dieser Gegend war, weil da sehr, sehr viel Industrie ist und sehr, sehr viel Armut. Und irgendwie schlagen sich da alle als Arbeiter durch. Und das ist halt dieses typische Südstaaten-Klischee, was sie da leben. Und er hat jetzt daraus so ein Text-Adventure gemacht und mit auch
also
so
nicht, nicht nur Text-Adventure, es hat schon Grafiken.
Aber. Ja, also es ist so ein bisschen in die Undertale-Richtung. Also es gibt auch ein Kampfsystem zum Beispiel, aber die sind halt immer unterschiedlich. Du musst verschiedene Sachen machen bei Kämpfen. Es ist nicht so, dass du irgendwo draufhaust, sondern es ist ganz viel mit so eine Art Quicktime, sage ich mal, genau so Minigame-Geschichten. Aber der Look ist halt wirklich sehr, sehr, es ist sehr viel braun in diesem Spiel. Ja. Sehr braun und sehr pixelig. Also diese Kombination fand ich überhaupt nicht ansprechend. Und dann noch der Hintergrund, dass das irgendeine Kleinstadt in Louisiana ist, weiß ich nicht. Hat mich einfach leider nicht begeistert.
Mich auch nicht. Also da steckt, glaube ich, sehr viel Emotionales und Persönliches von diesem einen Entwickler drin. Ja. Also man hat ihm schon so angemerkt, so ein bisschen wie Bo Burnham, dass er da irgendwas verarbeiten musste. Weißt du? Also ich habe Bo Burnham Inside gerade geguckt und das ist ja, irgendwie musste ich sofort an ihn denken, so, ja. Da hat jemand irgendwie seine, weiß ich, Verlustgeschichten, seine Depressionen, weiß nicht, irgendwas hat er verarbeitet, hat er ja auch so gesagt, dass er sehr viel durchgemacht hat, ihn diese Stadt schon immer auf eine depressive Art auch fasziniert hat, dass er nie davon losgekommen ist und seine persönlichen Erfahrungen auch verarbeiten musste. Und das merkt man dem Spiel total an. Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, kann das ein sehr intensives Erlebnis werden. Aber dann, man muss halt irgendwie Bezug haben da dazu.
Ja,
also so als Außenstehender, der weder Bezug zu dieser Kultur hat, zu dieser Industrie. Also man könnte das vielleicht vergleichen, wenn jetzt jemand hier aus dem Ruhrgebiet seine persönliche Geschichte über, was weiß ich, die eingehenden Minenarbeiter in einer Esse oder sowas verarbeitet, oder? So auf den Eindruck hat es für mich gemacht. Und wenn man da einen persönlichen Bezug zu hat, dann steckt da aber, glaube ich, wahnsinnig viel drin. Ich saß nur davor und habe so gedacht, okay, doesn't touch me. So, ja.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, genau das ist es einfach, dass das absolut nicht in unserem Leben vorkommt, diese Art von Industrie und diese Art von Erzählung, die da stattfinden wird. Deswegen, leider auch nichts für mich. Aber ich mag solche Leute einfach. Ich mag solche Entwickler, die so eine Vision haben und die irgendwas mit ihrem Spiel aus ihrem eigenen Leben verarbeiten wollen oder etwas anderen Menschen zeigen wollen damit. Und deswegen, ich finde die sehr sympathisch und ich hoffe, dass das für die gut läuft. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das viele Menschen ansprechen wird, leider.
Nee, aber ich glaube, das ist auch einer, der das für sich gemacht hat. So, ja. Ich glaube, der ist extrem happy, da jetzt bei dieser Präsentation da dabei oder ausgewählt zu sein. Ich glaube, das war einfach ein Verarbeitungsprozess und ihm ist, glaube ich, auch relativ egal. Er spricht halt nicht so viele Themen an wie jetzt zum Beispiel ein Undertale. Ja, das ist ja ein gutes Beispiel. Undertale ist halt sehr viel universeller. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Freut mich. Geography of Robots und wird bei Raw Fury gepublished. Er hat ja irgendwas gesagt von Pushing the Boundaries of Adventure Games. Also wenn man jetzt ein großer Adventure-Fan ist, dann steckt da vielleicht auch noch was drin. Ja, weil man da vielleicht irgendwie besonders tiefgehende Entscheidungen treffen kann. Aber genau. Sable hatten wir gestern schon angesprochen. Der nächste Titel von Shadworks aus dem Vereinigten Königreich. Auch bei Raw Fury. Und ich muss sagen, ich bin ein wenig ernüchtert. Tatsächlich.
Ja?
Ja. Also ich fand es ja immer sehr, sehr, sehr geil und faszinierend und habe mich sehr darauf gefreut, weil es immer so schön flüssig und im Flow aussieht. Und das war ein einziges Rumgeruckel und also irgendwie an jeder Ecke hat man gesehen, was für ein Mini-Team mit begrenztem Budget da versucht irgendwie rumzubasteln, dass da irgendwie was bei rumkommt. Also ich habe ehrlich gesagt nach dieser Vorstellung heute sehr viel Sorge, dass das ein sehr mittelmäßiges, technisch nicht ausgereiftes Experiment werden wird, tatsächlich.
Ja, ich habe es manchmal an den Büschen gesehen.
Ja, also wenn du in deinem Trailer Pop-Ups hast, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja, genau, dass sie so komisch sich verändert haben und so weiter und so fort. Ja, aber das sind, glaube ich, Sachen, die...
Über die kann man wegsehen dann, ja.
Entweder das oder die vielleicht noch bis zum Release gelöst werden, obwohl das der Release ist ja im Juli nächsten Monat. Naja, schaffen sie nicht mehr. Aber vielleicht könnte man darüber hinwegsehen, wenn alles andere stimmt. Also das, was ich jetzt gesehen habe, ist das meiste, was ich hier gesehen habe, weil ich erst gestern erfahren habe, dass das Spiel existiert. und es geht um dieses junge Mädchen, die zum ersten Mal von zu Hause weggeht und dann halt so ihr Land und ihre Umgebung erkundet und dann ganz viele unterschiedliche Kulturen und Stämme kennenlernt und bei jedem, glaube ich, irgendwas Neues lernt oder so. Es geht einfach viel um Erkunden. Und dieser Stil, dieser Zeichenstil ist halt das das Außergewöhnliche, finde ich. Ne? Also es hat so ein bisschen was von Ghibli, Nausicaa. Es hat so sehr, wie sagt man das denn, so sehr matte Farben und sehr, also es ist auch sehr kantig. Also es ist nicht so weich gezeichnet. Jemand im Chat meinte sowas wie, ja, hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Wind Waker, aber Wind Waker ist viel zu weich und viel zu bunt.
Wind Waker hat viel mehr 3D. Also hier hast du wirklich so das Gefühl, wenn du einen Screenshot machst und du druckst ihn aus, dann würde jeder denken, der in dein Zimmer reinläuft und das Poster anschaut, würde man sofort sagen, ah, ist das aus einer Visual Novel oder aus einem Comic,
ja,
oder
genau,
irgendwie aus einem franco-belgischen Arthouse-Comic. So, ja, also es hat immer gleich diesen 2D handgezeichneten Comic-Stil auf jeden Fall und nicht so diese tiefen Geschichte, wie es ein Wind Waker hat.
Genau, und es ist halt, finde ich, auch sehr präzise gezeichnet, also nicht so ein komisches, manchmal gibt es halt diese Ungenauigkeiten bei Zeichnungen, ja. Das ist was, worauf man Bock haben muss, aber ich mag das auch eher so akkurat, wie es da ist. Und ich finde es einfach total ansprechend, weiß aber nicht, wie viele Stunden ich das miterleben möchte. Also es sieht nicht so aus, als wäre es ein langes Spiel, aber ich glaube, wenn ich ewig lang auf diesen Artstyle gucken müsste, dann wäre das irgendwann auch dann durch für mich.
Ja, mich hat sehr an das Spiel erinnert mit dem Falken neulich, das rote The Witness, hieß nicht The Witness.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das Anfang des Jahres kam, ne? Pathless.
Ja, The Pathless. Ja. Mich hat spielerisch so ein bisschen daran erinnert, wobei Pathless ja dann aber auch quasi kampffrei in der Erkundung war, aber dann die Bosse hatte, mit denen man dann gekämpft hat. Und das, finde ich, war eine ganz gute Mischung vom Pacing, weil man eben eine sehr ruhige Atmosphäre hatte, eine sehr ruhige Erkundungsphase hatte. Und das erwarte ich hier halt ohne die Kämpfe. Also sie haben ja auch schon gesagt, es wird kein Kampf geben, keine Action. Und das könnte natürlich, wenn die Rätsel jetzt in diesen Dungeons, die man gesehen hat, das sah ja schon so ein bisschen aus, als würde man dann eben auch alte Tempelanlagen untersuchen.
Ja, genau.
Dann ging da so ein riesen Totenkopf auf und so. Also wenn sie da gute Rätsel haben, wie bei The Pathless auch, da gab es ja auch überall so Rätsel-Dungeons, dann könnte sich das schon tragen. Wie gesagt, spielerisch habe ich da weiterhin Bock drauf. Ich glaube, technisch wird es jetzt nicht ganz so sauber. Muss ja auch nicht, kann ja trotzdem ein gutes Spiel sein. Ich bin gespannt, ob die Story dann tatsächlich irgendwas Spannendes zu erzählen hat, weil es wirkte sehr ruhig und ohne Text und ohne groß Dialog.
Ja. Deswegen sagte ich, ich hoffe, dass es nicht zu lang wird. Normalerweise sage ich immer, je mehr Stunden, desto besser. Aber ich glaube, das ist so ein Spiel, das wirklich mit vier Stunden
darf
oder
gerne so,
so
Journey-mäßig nur
sein. Ja, oder so, genau. Dass es halt wirklich sehr, sehr knapp wird, weil ich glaube, wenn es auf keiner Gefechtsebene funktioniert, sozusagen, also ohne Kampf stattfindet, dann fehlt so ein Gegengewicht. Und da kann man nicht
schnell tröge werden.
Ne? Genau, dann kann man ja nicht ewig durch die Gegend rennen und sich eine, weiß ich nicht, Stadt, Siedlung nach der anderen angucken oder ein Grab nach dem anderen öffnen und da kurz was aktivieren oder so. Also es muss auf jeden Fall noch irgendwas Essentielles anderes dabei sein, damit das trägt. Ansonsten hoffe ich einfach, dass es nicht zu lang geht, sondern einfach eine schöne, kurze Geschichte ist.
Ja. Gut, wir drücken die Daumen. Wir werden es bald wissen. Werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Dann noch ein Spiel aus Deutschland. Da waren viele Spiele aus Deutschland dabei. Signalis, ein Spiel mit einer sehr düsteren Horroratmosphäre auf einer Raumstation. Da hat man jetzt relativ wenig Konkretes gesehen.
Es war ein sehr, sehr mystischer Trailer.
Ja, genau, sehr mystisch gehalten. Aber klar war, irgendwie auf einer Raumstation, die deutschen Ursprungs ist. Also die Funksprüche waren deutsch. Mhm. Das Studio ist eben, Rose Engine ist auch aus Deutschland, habe ich nochmal nachgeschaut, kommt über Humble Games. Und man hat so deutsche Funksprüche gehört. Immer wieder so, Achtung, Achtung, Kompressionsanlage wird eingeschaltet und solche Geschichten. War aber dann trotzdem auf Englisch der Trailer. Also es ist schon auch fürs internationale Publikum gewesen, aber man hat es eben halt gehört. Und das fand ich sehr reizvoll, diese so Dead Space Atmosphäre, aber in was war das, ein Pixel Look eigentlich schon irgendwie, also von schräg oben.
Ja, es war schon 2D, es war nicht wirklich richtig Pixel, es war so irgendwie an der Grenze und das war, was ich interessant fand, war, dass es diesen Sci-Fi Aspekt natürlich dadurch hat, dass es in einem gecrashten Raumschiff da stattfindet und ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Film gesehen, der heißt Das letzte Land. Das ist auch so eine richtig kleine Indie-Produktion gewesen. Und da spielte auch alles in einem Raumschiff, was so super krass nach 2001 Odyssee im Weltraum aussah. Also so richtig alte Computer und alles ist super alt, sieht so super 70er, 80er mäßiger aus, keine Ahnung. Und so hatte, solche Vibes hatte das Spiel jetzt auch bei mir. Und das finde ich richtig cool. Also ich mag den Style. Ich hatte auch so ein bisschen gedacht an Returnal, weil das ja auch irgendwie, sie ist da irgendwo auf dem Planeten und hängt fest. Weiß aber nicht, ob ich dann doch dieses diesen Horroraspekt außer Acht lassen kann. Also ich glaube, es wird nicht sonderlich gruselig dadurch, dass die Grafik so aussieht, wie sie aussieht und die Perspektive, genau. Aber ich bin nicht so schlüssig geworden anhand dieses Trailers. Also es hat halt nicht viel ausgesagt und ich müsste, glaube ich, mal mehr richtiges Gameplay sehen, um zu wissen, ob mir das wirklich gefällt oder nicht.
Ja. Ja, fand ich auch ein bisschen vage noch so. Aber zumindest, ich glaube, das, was sie erreichen wollten, Leute, die so Sci-Fi-Horror mögen, also Micha ist, glaube ich, sofort hin und weg.
Bei ja, Spiel. Stimmt. Ja. Ach, unser Micha. Schön. Das ist schön, dass es auch für ihn Spiele gibt auf dieser Veranstaltung.
Ja, auf jeden Fall, gerade bei dem, in dem Bereich, ja. Doch, das könnte auf jeden Fall ganz interessant werden, thematisch sowohl als eben auch von der Erzählung. Ich mag das ja immer, wenn dann so, was weiß ich, wenn da noch eine böse KI oder sowas dann da, ja, wie du schon gesagt hast, so 2001 oder Moon oder so. Ja. Gut, dann was ganz anderes, nämlich Back to the 90s. Die Coolen von der Schule.
Das war nicht
Parker Lewis. Parker Lewis hat angerufen, The Big Con. Und ist quasi ein Spiel über deine Erfahrungen in den 90ern, oder? Wie du versucht hast, eine Arcade zu retten, indem du zum Con-Artist wurdest.
Ja, genau. Absolut. Das ist meine Jugend. Also meine Mutter ist auch in Schulden geraten durch einen Kredithai.
Und hatte eine Arcade in Deutschland.
Das genau, ist, und dann musste ich, schwieriges dann Unterfangen. Musste ich 90.000 oder 99.000 Euro für sie irgendwie ranschaffen. So war das damals. Und dann bin ich halt durch die Gegend gezogen, an so Hotspots, wie zum Beispiel eine Mall oder so, und habe dann versucht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. So war das.
Aber Anne, ganz ehrlich, ich kann mir richtig vorstellen, ich sah auch schlimm aus in den 90ern, aber ich kann mir diesen Look, den diese Hauptfigur hatte, bei dir super gut vorstellen. Ja. Und du könntest den, glaube ich, auch pullen. So Basecap verkehrt
hatte
rum.
Hatte ich auch.
Dann eine zerrissene Jeans, weiße Chucks dazu und eine Schnullerkette am Rucksack und ganz wichtig, so ein Holzfäller, so ein Flanell-Holzfällerhemd, aber unten rumgebunden.
Mhm. Ja, ja. Die 90er waren ja bei mir Grundschule bis 5. Klasse. Also es ist noch ein bisschen kleiner gewesen. Und deswegen, aber ich hatte diesen Style, weil meine Mutter das auch cool fand. So. Ja. Und deswegen, ich habe auch diese komischen Musterhemden und diese Hosen, die so ein bisschen weiter sind, einfach angehabt. Und Mützen verschiedener Art und so weiter. Also ich habe schon lustigen Style gehabt in den 90ern, keine Frage. Ich habe auch sehr viel wiedererkannt in diesem Spiel.
Oh ja.
Sehr comic-mäßig auch wieder. Das ist, glaube ich, das Thema dieses Jahr. Ich glaube, sehr, sehr viele Spiele haben einen Comic-Look. Und ich bin sehr zwiegespalten, weil das auch wieder ein Adventure ist und total.
Ja, aber eher so ein Open-World-Adventure eigentlich.
Ja, es hat auch einen interessanten Ansatz, aber dann denke ich mir auch wieder, oh Gott, das sind so viele Sachen. Wie soll ich denn das alles spielen? Und ich weiß nicht, ob das nicht eins wäre, was ich erstmal hinten anstellen würde, ehrlich gesagt.
Ich bin da auch ganz bei dir. Das ist auch so ein Spiel, da habe ich den Trailer vor ein paar Wochen auch schon mal gesehen. Und ich finde den Trailer auch super lustig, weil der dann eben halt auch so selbstironisch mit den 90s-Klischees arbeitet. Und vom Humor her spricht mich das total an. Ja, so 90er-Referenzen und so weiter. Und ich finde auch den Look von diesem Spiel irgendwie einerseits geil, weil sie diesen 90s-Look total treffen. Aber diese Animationsart und wie die Figuren aussehen, das reizt mich dann doch nicht so arg. So, ja?
Also das irgendwie ist so, Hey Arnold oder ja, Rockos modernes Leben oder
genau,
sowas.
Genau, ja. Und das ist nicht so meine Welt gewesen. Also ich hätte, ich bin großer so Parker Lewis oder so, ja. Das, da bin ich voll drin. Also da bin ich, da würde ich mir sofort die DVD-Collection kaufen oder ein Spiel in diesem Universum spielen. Wenn The Big Con eine Parker Lewis-Lizenz hätte, wäre ich sofort dabei. Und dann trifft und dann kann man noch Doogie Howser treffen. Aber The Big Con selbst, ich mag das Team und ich finde die Idee super, dass man eben auch nicht ein Adventure spielt, sondern du läufst als dieses Mädchen rum und hast dann, glaube ich, so habe ich es zumindest verstanden, kannst überall rumreisen, musst dir tatsächlich wirklich so Geld verdienen und kannst auf verschiedene Arten dann eben dieses Ziel erreichen. Kannst Leute Taschendieb klauen, kannst dieses Geld dann irgendwie investieren, kaufst dir vielleicht irgendwie ein Booster-Pack mit Baseballkarten, hast Glück, hast eine seltene Karte drin, solche Sachen hat man da gesehen. Mhm. Kannst vielleicht dann auch in der Arcade irgendwelche Wettkämpfe antreten, wird Minigames geben und so weiter. Also die Grundidee für dieses Spiel finde ich unglaublich charmant, aber ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, spielen werde ich es tatsächlich auch nicht.
Nee. Ja. Schade. Wirklich sehr sympathisch. Kanadier halt, so sind sie.
Ja. Vielleicht so ein Game Pass-Ding tatsächlich. Ja, dass stimmt. Man da mal reinschaut und dann vielleicht hängen bleibt, weil man es irgendwie doch cool findet. Ja.
Gute Idee. Ja. Finde ich gut. So, mein Highlight des ganzen Abends.
Natürlich.
Ich habe sofort an dich gedacht. Aber zuerst
habe
ich
einen Dönerteller gewonnen.
Ich habe einen Dönerteller gewonnen. Ich habe zuerst an mich gedacht, weil wer hat dieses Spiel vorgestellt? Wer war's? James McAvoy.
Mein Herz allerliebster Lieblingsschauspieler. Ich bin großer Fan.
Ja.
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 Jetzt weiß ich auch endlich, wer er ist. Der hat einen wunderbaren schottischen Akzent.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Hat er sich endlich mal mir persönlich vorgestellt. Weißt du hättest mir ja schon länger mal deinen Freund vorstellen können. Dass da, also, mein Gott, jetzt kennen wir uns so lange, Anne.
Ey, ohne Scheiß, ich finde auch, der ist super sympathisch, einfach mit seinem lustigen Schottenakzent, den er so gut verstecken kann. Finde ich auch immer wieder bewundernswert, wie Schauspieler das einfach umswitchen
total,
können.
Total. Und hier hat das voll rausgelassen. Ganz kurz nochmal zum Dönerteller. Ich habe gestern im Podcast gesagt, ich hoffe, dass da ein Shadow Drop kommt. Jetzt wurden aber ja gar keine Release-Daten heute bei dieser Tribeca Games-Geschichte gesagt. Ich würde mir noch eingestehen, dass die Wette noch läuft, zumindest solange die E3 ist. Also, dass es wäre, wenn es während der E3 noch Shadow droppt, kann ja sein, es droppt bei der Xbox PK oder so, dann zählt's noch, dann gewinne ich den Dönerteller noch.
Na ansonsten gut, dann erweitern wir. Wir erweitern.
Okay.
Ich bin dabei.
Gut, weil es stand nämlich nur dran, soon. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf.
Soon.
Und Annapurna hat auch noch eine eigene PK, hast du ja schon gesagt, gell? Das kommt bei Annapurna raus, aber das ist jetzt nicht mehr im Rahmen der E3.
Ja, Ende des Monats dürfte das sein. Ja, genau. Und dann ging es los. Also James McAvoy hat angekündigt, hier haben wir ein bisschen ein closer Look auf das Spiel. Und dann hat der Entwickler selber endlich mal also richtig erzählt, was da Phase ist in diesem Spiel.
Das war höchste Zeit.
Ja, und es ist total spannend, finde ich. Weil du hast dieses Kammerspiel, ne? Das ist ja eigentlich auch ein Filmgenre sozusagen, dass du eine Räumlichkeit hast, beziehungsweise einen Ort, wo alles stattfindet. Und das Spiel dauert halt 12 Minuten. Und in diesen 12 Minuten kommt ein Mann von der Arbeit, redet dann mit seiner Frau. Sie sagt irgendwas von, sie ist in einem Mord verwickelt oder hat einen Mord gesehen oder irgendwas mit Mord. Dann klingelt auch schon die Polizei, will sie verhaften und dann enden diese 12 Minuten. Und dann beginnt quasi der Time Loop. Also man spielt immer wieder die gleichen 12 Minuten und muss dann quasi lernen, okay, was muss ich jetzt anders machen, damit die Geschichte anders ausgeht? Und der Charakter selber realisiert auch, dass er in einem Time Loop steckt. Und das finde ich auch wieder super gut. Ja.
Richtig, richtig klasse. Und auch mit dem begrenzten Budget, was er hatte. Also er hat auch sich dafür bewusst entschieden, das nur von so oben zu filmen.
Ja.
Tatsächlich, also ich rede jetzt auch schon quasi von Filmen, um die halt, um auch mehr Tiefe in die Entscheidungen zu ermöglichen, weil keine Gesichtsanimationen nötig sind. Und deswegen hat er eben diese drei hochkarätigen SchauspielerInnen angestellt mit Daisy Ridley. So rum, Daisy Ridley, also unsere Star Wars Frau, die
Rey.
Rey natürlich, die Hauptfigur spricht, also die Hauptdarstellerin. Dann der Mann wird von James gesprochen und Willem Dafoe spielt den Polizisten.
Genau.
Oder spricht den Polizisten. Und es sah schon so danach aus, als gäbe es unzählig viele Varianten und hätten die alle möglichen Varianten eingesprochen. Und endlich hat man auch mal richtig gesehen, wie man Entscheidungen trifft. Also da werden dann wirklich einfach Dialogoptionen eingeblendet. Mhm. Und du kannst wie bei einem Point-and-Click-Adventure eine Kaffeetasse nehmen und in die Spüle legen, hat man da gesehen. Also den Geschirrspüler einräumen. Und wenn du das machst, dann reagiert vielleicht die Frau drauf und sagt, hey, warum machst du das? Oder sowas. Und dann öffnen sich neue Dialogoptionen. Oder du gehst einfach, weil du denkst, okay, vielleicht tötet mich der Polizist nicht, wenn ich einfach mich in der Toilette einsperre. Dann gehst halt in die Toilette. Also man hat wirklich mehrere Räume.
Scheiß auf deine Frau.
Und sperrst dich ein und guckst halt mal, was in diesem Time Loop passiert. Ja? Also täglich grüßt das Murmeltier, der wunderbare Film. Da probiert er ja auch alle möglichen Dinge aus und bringt sich einfach mal um. Und ich erwarte auch, dass ich das in 12 Minutes machen kann, dass ich als Option auch einfach mal gehen kann. Und dann tauche ich halt 12 Minuten später wieder auf. Oder ich schließe mich im Bad ein. Oder man sieht ja dann auch Szenen, wie er versucht, seiner Frau sofort zu erklären, dass er in einem Time Loop ist. Sie glaubt ihm nicht. Und mit jedem Durchgang wird man wahrscheinlich mehr lernen oder herausfinden, wie man sicherlich auch in irgendeiner Form aus diesem Time Loop ausbrechen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendeine Möglichkeit gibt.
Es wird eine Auflösung geben, auf jeden Fall. Ich frage mich, wie lange es dauert, die zu erreichen.
Ja. Also länger als 12 Minuten.
Ja, ich hoffe, wenn man irgendwie so unfallmäßig nach 4, 5 Versuchen die Lösung hat, fände ich das extrem doof. Also ich hoffe, es ist wirklich so ausgeklügelt, dass man so viele kleine Stellschrauben ändern muss, dass es wirklich eine Weile dauert. Ja. Weil sonst wäre es irgendwie Perle vor die Säue.
Ja, natürlich, das wird schon so gemacht sein, dass man das nicht aus Zufall mit der ersten direkten richtigen Antwort schaffen kann.
Garantiert. Ey, man weiß nie. Es gibt ja auch Leute, ich meine, guck dir die Speedrunner-Szene an, wie schnell die Sachen lösen, wie schnell die irgendwelche Umwege und Glitches.
Aber Outer Wilds hat ja im Endeffekt, hast du Outer Wilds gespielt? Ist ja auch diese Time Loop-Geschichte. Da hast du auch.
Hab ich nicht.
Genau, also im Prinzip genau das Gleiche mit einem Science Fiction und einem Raumschiff. Da hast du auch unzählig viele Dinge, die du machen kannst. Also du kannst Dutzende von Stunden da drin verbringen, auf verschiedene Planeten fahren. Aber wenn du dann irgendwann mal weißt, was der Grund für diese immer wieder explodierendes Sonnensystem ist, die nach 12 Minuten oder 15 oder weiß nicht, wie genau das war, 20 glaube ich oder so, eintritt, dann musst du es halt innerhalb dieser 20 Minuten schaffen. Aber dafür brauchst du halt vorher dieses ganze Wissen. Du musst dann nicht alle Planeten wieder abfliegen, aber du musst halt trotzdem einfach mal dieses Wissen dort gesammelt haben. Und so stelle ich mir das hier auch vor, dass du halt bestimmte Dinge erst sagen kannst, wenn du sie halt herausgefunden hast. Also, dass du, wenn du herausgefunden hast, was mit ihrem Vater wirklich war, dann hast du halt auch erst diese Dialogoption, um ihr sofort klarzumachen, dass du in einem Time Loop bist oder Bescheid weißt oder solche Geschichten. Also da wird man schon einige Stunden spielen, denke ich auch. Und ich will es sofort haben.
Sofort. Ja, ich auch. Ich finde es so geil. Ich muss es haben. Sofort. Her gut. damit.
Ja.
Döner-Teller.
Ja. Shadow Drop auf der Xbox PK. Das wär's doch.
Ja, ich hoffe es für uns.
Ja,
also ich hoffe es eigentlich.
Das wäre dir auch ein Dönerteller wert, gell?
Genau, das wäre mir ein Dönerteller auch wert, ne, weil ich das Spiel schon haben will. Andererseits freue ich mich auch auf einen Dönerteller. Also es ist Win-Win-Situation für mich. Ja, definitiv.
Wunderbar.
So, dann wäre das die erste Veranstaltung gewesen. Wir gehen über zur zweiten, die wahrscheinlich jetzt immer noch läuft, wenn ich sie läuft immer noch, okay.
Und wir labern immer noch.
Wow, das ist unglaublich. Also, unser Plan war so: Koch macht ein Showcase, eine Veranstaltung auf der E3. Ist auch zum ersten Mal. Ich war auch überrascht. So, das haben die auch noch nie gemacht. Ja, sie haben ja ein neues Label vorgestellt hier, Prime Matter. Wollen da ihre 12 Spiele dann zeigen. Okay. Tja, was ist passiert? sie zeigen diese Spiele nicht wirklich, sondern sie machen eigentlich die ganze Zeit nur Interviews mit Entwicklern. Also es war bis, ich habe es fast eine Stunde geguckt und da waren vielleicht dann, weiß ich nicht, 4 Minuten Trailer von irgendwas. Ja. Und es war so unfassbar dröge und langweilig und hatte null Mehrwert für niemanden. Da brauchst du es überhaupt gar nicht machen, finde ich. Welcher normale Konsument oder Gamer an sich guckt sich 3 Stunden Interviews an?
Ja, vor allem für Spiele, die du noch nicht kennst.
Genau, du hast ja noch nicht mal eine Vorstellung. Ich meine, die reden zwar über ihr Spiel, ja klar, aber ich brauche doch irgendwie einen Bezug. Ich brauche Artwork oder Bilder oder irgendwie einen Trailer. Wenn es CG ist, ist mir auch egal. Hauptsache irgendwas, wo ich einen Referenzpunkt habe, wo ich sagen kann, okay, das so soll das aussehen, so soll man sich das vorstellen. Nichts. Es war furchtbar.
Es ist wirklich, wirklich nicht vorzustellen, was da zu dieser Entscheidung geführt hat. Ich meine, bei dem Tribeca hat man es auch gesehen, wie es gut funktioniert, ja, dass du Entwickler und Entwicklerinnen reden lässt, dann zeigst du ein bisschen Concept Art, während jemand spricht, zeigst du dann erstes Material, dann zeigst du, wie Leute im Studio arbeiten, dann zeigst du Making-of-Bilder, ja, also man kann das ja toll machen, dass man auch einen Einblick bekommt, dann holst du vielleicht noch irgendwie die Sprecher, Sprecherinnen dazu, die da noch was sagen, das kann man wunderbar auflockern und gerade im Kontrast, weil die direkt nacheinander liefen, diese beiden Shows, ich habe jetzt gerade mal wieder eingeschaltet, die haben mehr Dislikes als Likes jetzt schon auf YouTube, nicht verwunderlich, und im Chat die ganze Zeit, are they still talking? Also kommen immer wieder Leute vorbei und beschweren sich. Und vor allem das Absurde daran ist, ich war im Vorfeld eingeladen zur Presseveranstaltung, die im Vorfeld eben schon dieses Label vorgestellt hat, dass man eben als Journalistin da schon einfach Bescheid weiß, welche Spiele kommen da. Das gibt's immer wieder mal solche unter NDA dann eben halt so Vorabveranstaltungen, dass die uns alle Spiele gezeigt haben. Und die haben das deutlich besser gemacht für die Presse, für die Journalisten. Wir hatten irgendwie 1,5 Stunden, das war trotzdem auch sehr lang, aber sie haben uns einfach Gameplay gezeigt, haben kurze Slideshows eingeblendet und haben uns da einfach im Schnelltempo durch und das war super gut. Ja, wir haben einfach einen super Eindruck bekommen über die 12 Spiele und ich verstehe nicht, warum sie das jetzt im öffentlichen Stream auf der ersten E3, wo sie eine eigene Show machen, das so trocken machen und wirklich nur Talking Heads zeigen. Also es ist ja wirklich einfach nur ein Typ, eine Moderatorin und die reden einfach nur über Spiele, ohne dass du eine Vorstellung davon hast.
Und
furchtbar.
Wie das auch, also optisch aufgemacht ist, ne? Also ich bin ja wirklich sehr anspruchslos, was sowas angeht. Und ja, wir haben eine Pandemie und man kann vielleicht nicht auf die Schnelle irgendwie ein geiles Set zusammenstellen. Aber diese Moderatorin steht vor einer grauen Pinnwand, die noch nicht mal richtig befestigt ist, sondern die wabert im Hintergrund noch so ein bisschen, hat ein Headset auf. Die Schnur von dem Headset läuft über ihr sehr hellbuntes T-Shirt. Also es sieht einfach aus, als hätte es ein Praktikant, diese ganze Geschichte, ein Praktikant, der noch nie was mit Medien zu tun hatte.
Ja, und wir reden hier von Koch Media, die Teil von Embracer Group sind und THQ. Also da ist ordentlich Geld dahinter. Das ist jetzt nicht das Problem, sowas auf die Beine zu stellen, wie es Jeff Keighley oder so gemacht hat. Ja, also wirklich so eine kleine Bühne, irgendwie eine kleine Show, ein bisschen vorproduziert. Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist.
Unglaublich. Vielleicht haben die Präsentationen vertauscht. Vielleicht solltet ihr die Talking Heads kriegen und die Öffentlichkeit sollte dann aber dann, ich verstehe es nicht. Also, wenn doch Gameplay vorhanden ist, warum zeigt man das nicht?
Ja, gerade bei einer öffentlichen Veranstaltung. Warum? Wie gesagt, man kann ja sowas als weißt du, wo sowas angebracht wäre nach einer Präsentation? Also so als Post-E3-Show kann man sowas machen, aber dann einzeln gekapselt für die Fans, die sich dann für dieses Spiel interessieren. Also so ein bisschen wie bei Treehouse bei Nintendo. Mhm. Ja? Dass man eine kurze, knackige Show macht, man zeigt die Sachen und danach kann man sagen, okay, jetzt im Treehouse, ihr kennt das Format, da laden wir dann die Devs nochmal ein und reden mit den EntwicklerInnen über das Spiel, spielen vielleicht ein bisschen rein, tauschen uns ein bisschen aus, für alle, die sich mehr dafür interessieren oder mehr darüber wissen wollen. Aber du kannst doch nicht sagen, okay, das ist unser geiles neues Label, das sind die 12 Spiele, da packen wir noch ein paar alte mit rein und dann 20 Minuten lang mit einem zugegebenermaßen sehr hübschen Mann mit Bart über ein Spiel zu reden, was A, uralt ist, nämlich Kingdom Come Deliverance, Was jetzt auf der Switch erscheint, was niemanden in der E3 jetzt interessiert, dass da ein Switch-Port kommt. Sorry. Null. Ja, also das ist wirklich einfach egal. Und du kannst auch nicht 20 Minuten lang mit diesem Mensch darüber reden, warum das jetzt auf der Switch ist. Und dann erzählt er ja eine ganz amüsante Geschichte, dass sie angeblich aus Versehen damals beim Release angekreuzt haben, dass es auch für die Switch kommt. Und dann wollten es die Fans und so weiter. Das kannst du irgendwie mal so in einem Interview oder in einem Podcast oder was auch immer irgendwie erwähnen.
Aber doch nicht auf der E3. Doch
nicht in den ersten 20 Minuten deiner ersten E3-Show. Das ist, da musst du doch mit den Highlights anfangen. Ja. Die haben 12 Spiele, davon sind doch mindestens 8 oder so komplett neu. Und dann kannst du doch nicht 20 Minuten lang über Kingdom Come Deliverance auf der Switch zeigen und dann nicht mal Material zeigen, wie es aussieht. Das ist ja der größte Witz. Und dann packt er auch noch eine Seife aus. Ich dachte, ich fall vom Stuhl. Dann reden die über Merchandise, dass er eine Mittelalter-Seife als Idee in diesem Studio entwickelt hat. Wie gesagt, alles schön und gut. In dem GameStar-Podcast würde mich sowas interessieren oder bei uns im Interview oder so. Aber doch nicht auf der E3, bitte.
Ja, ich finde es auch, ich kann es überhaupt nicht begreifen. Also ich kann nicht begreifen, dass sie wirklich denken, dass die Leute sich das bis zum Schluss angucken. Ich hatte mit einer Stunde gerechnet, weißt du? Mit einer Stunde Kochveranstaltung, 12 Spiele, kein Problem, kann man ein paar Trailer zeigen, ein bisschen was zu sagen, fertig. Die sind immer noch dran und es hat um 9 angefangen und wir haben jetzt 11:15. Also wer soll das gucken? Wer setzt sich dahin und guckt diese 12 Interviews mit vielleicht, wenn sie Glück haben, 2 Minuten Bildmaterial? Also das ist
und das Traurige ist ja, ich habe ja ein paar von den Spielen jetzt schon gesehen und da sind wirklich auch interessante Sachen dabei.
Ja, also glaube ich.
Es sind neue IPs dabei, die wirklich auch toll werden könnten. Also Echoes of the End war ein richtig cooles, wie hieß das? The Sky? Ich such's gerade. Ich glaube, Echoes of the End.
Echoes of the End, das steht hier auf jeden Fall.
Nee, Skaza Buff, meine ich tatsächlich, aus Serbien. Das ist so ein Science-Fiction-Abenteuer, wo wirklich auch so mit teuren Motion Capture und so weiter so eine richtig coole Welt aufgemacht wurde. Die haben uns dann so Alpha-Material gezeigt und so weiter. Das kommt sicherlich irgendwann heute Abend auch, dieser kleine Trailer oder dieser kleine Teaser. Riesige Monster und so weiter. Und es könnte ein richtig cooles Abenteuer werden. Aber das versteckst du dann, anstatt das irgendwie als erstes rauszuballern. Verstehe ich echt nicht, was das soll. Und Dolmen sah auch ganz gut aus. Das war so ein futuristisches Sci-Fi-Ding mit Horrorelementen, aber so im Dead, so wie Dead Space oder so. Ja, du kämpfst gegen so Aliens, so ein bisschen vielleicht auch wie Rapture, so in die Richtung. Also durchaus Sachen dabei, wo man sagt, ey, cool. Oder auch
Payday 3,
da haben sie nur Concept Art gezeigt und gesagt, es ist in Entwicklung. Also da haben sie tatsächlich wirklich nicht viel gehabt. Sie haben nur gesagt, es kommt. Aber auch, es war abwechslungsreich. Gungrave Gore ist so ein Devil May Cry-artiges Spiel. Ja, aus Südkorea kommt es. Ist wohl auch eine Marke, die man schon kennt. Und es ist halt so ein typischer so ein Badass, halt so Devil May Cry-Style mit völlig übertriebenen, so wie Bayonetta und so, mit völlig übertriebenen Moves und richtig blutig und gorig. Und wenn du mit sowas einsteigst, ich meine, sie haben ja am Anfang diesen kurzen Zusammenschnitt-Trailer gezeigt, da hat man ja schon ganz cooles Material gesehen, aber dann 3 Stunden labern, ich kann es immer noch nicht glauben.
Ich glaube es auch nicht, das ist so krass. Die haben einfach null Gefühl für Öffentlichkeitsarbeit und wie man sowas präsentiert auch einfach. Ich frage mich wirklich, wer da gesessen hat und das abgenickt hat und gedacht hat, ja, das ist eine super Idee. Also das kann ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Leute, die da arbeiten, keine Ahnung von sowas haben und dann denken,
die sind doch Profis.
Ja, exakt, also, das ist es ja.
Koch ist doch eine Riesennummer hier.
Das ist es ja. Das ist ja das Schlimme. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass die da nicht jemanden sitzen haben, der sich mit Marketing auskennt und mit Präsentationen und mit wie heißt das, Konsumentennähe oder wie heißt das, keine Ahnung. Ne, ich bin kein Marketingmensch, aber ich kann mir vorstellen, was da an Maschinerie halt im Hintergrund läuft bei solchen Sachen eigentlich. Und das haben die wahrscheinlich alles übersprungen.
Ich verstehe, ich bin echt völlig baff. Und vor allem, die haben ja immer auch einen hochprofessionellen Auftritt auf der Messe, sind wirklich ein großer Distributor auch in Deutschland und wirklich kein kleines Unternehmen. Ja. Haben hochkarätige Leute auch aus der PR. Und wie gesagt, also die Zusammenarbeit mit denen ist immer hochprofessionell gewesen und auch die Leute dort, hätte ich nie gedacht, dass da so eine Anti-Show bei rumkommt, ganz ehrlich.
Naja. Aber das Gute ist an der Geschichte, ich glaube, wir haben das Lowlight der E3 gesehen. Also ich glaube, schlimmer wird's nicht.
Nee, das stimmt.
Es kann nur noch bergauf gehen jetzt. Schön. Schöne Aussicht.
Jetzt freut sich der Chat, jetzt kommt gerade erstes Material zu Payday 3.
Aber ach, mehr, okay.
Ja, aber sie sagen jetzt halt gerade, okay, das kommt. The boys are back.
The boys are back in town.
Aber sie haben auch gesagt, ist noch years away.
Mhm, also
das hat, dauert noch ein bisschen. Ja, aber es ist echt ein Phänomen, gell? Also Payday 2 gehört immer noch zu den, glaube ich, am meistgespielten Spielen auf Steam.
Krass.
Ja. Multiplayer ist genau dein Ding, gell?
Payday ja, voll. 3. Ich liebe es. Das ist echt, naja, ich meine, viele Leute interessieren sich für Multiplayer und die meistgespielten Spieler der Welt sind einfach Multiplayer-Spiele. Es ist halt so, ne?
Ja, und Payday 3 hat schon ein cooles Konzept. Dieses Heist-Setting ist schon sehr, sehr schick.
Heist.
Kann man nichts sagen.
Heist.
Gut, okay. Ja, also wir wünschten, wir könnten euch mehr zu Koch Media Primetime der ersten Show sagen oder irgendwie loben, aber wenn ihr das nicht nachgeholt habt, braucht ihr bitte nicht tun.
Nee.
Also es gibt euch keine Ahnung, schaut auf irgendeiner Webseite nach, was für 2, 3 Trailer da released wurden für die Neuigkeiten, das war's. Also eigentlich wisst ihr alles, was ihr wissen müsst jetzt hier.
Ja.
Mehr war da tatsächlich.
Also ich hab's, wie gesagt, ich hab's wirklich nur 40 Minuten ausgehalten und dachte, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr hier zuhören. Das ist so, als säße ich in der Schule und das Fach ist irgendwie, weiß ich nicht, Religion oder so. Irgendwas, was mich null,
ja,
weißt du, so genau null das interessiert und du sitzt da und hörst dir halt irgendein Gelaber an und denkst so, was hat das damit zu tun, was ich eigentlich hier will? Leute, gib mir doch Spiele, gib mir Artworks, gib mir Trailer, gib mir Informationen, die wertvoll sind und nicht einfach, wir sitzen hier in unserem Studio in Brasilien und das Wetter ist schön und Covid war blöd und weiß ich nicht, was alles noch. Oh Mann, ey. Oh Mann.
Der Chat schreibt, I need a medic bag. Gut. Dann freuen wir uns aber auf morgen, oder?
Jawohl.
Wie du schon gesagt hast, kann nur besser werden. Was steht denn morgen an?
Also morgen haben wir auf jeden Fall ganz, 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 ganz viele Streams. Mal gucken, was wir da im Endeffekt reinnehmen. Ich werde mir die Guerilla Collective Teil 2 angucken. Ich werde mir auch den Wholesome-Geschichte da angucken, wo ein paar Indies, glaube ich, vorgestellt werden. Dann werde ich auf jeden Fall Ubisoft gucken und zum Schluss gibt's noch Devolver. Also es gibt, das Buffet ist groß, ja, und im Endeffekt entscheiden wir dann, glaube ich, was davon besprechenswert ist, richtig?
Ja, also Ubisoft ja auf jeden Fall. Ubisoft und Devolver, das ist safe. Das wird auf jeden Fall ein eigener Cast. Der wird jetzt aber, heute ist ja Freitag, jetzt, wenn wir den Podcast releasen, vielleicht schon fast Samstag, aber auf jeden Fall, der kommt ja dann erst frühestens Sonntag, weil Ubisoft dauert erfahrungsgemäß auch irgendwie 1,5 Stunden.
Ja.
Dann Devolver, das heißt vor Sonntagnacht werden wir dann nicht zum Aufnehmen kommen.
Nein.
Und zwischen Guerilla und Ubisoft ist wahrscheinlich auch die Zeit ein bisschen zu knapp. Vielleicht machen wir spontan was, aber rechnet mal mit Sonntagnacht vielleicht mit einem Podcast.
Ja, würde ich auch so schätzen.
Ja. Und dann geht's ja dann direkt am Montag schon wieder weiter mit den ganzen Sachen, die Sonntagnacht laufen. Da geht's ja auch noch mal ab. Xbox Bethesda macht einen gemeinsamen Stream. Mhm. Square Enix macht was. Und die PC Gaming Show ist auch manchmal für Überraschungen gut.
Mhm, die Future Game Show kommt auch noch hinten dran. Also es sind wirklich absurd viele Shows.
Genau. Und Dienstagabend der Abschluss dann mit Nintendo.
Genau.
So als kleiner Ausblick. Sehr schön.
Sehr schön. Da kommt noch einiges auf euch zu, Leute.
Ja. Heute ein Highlight, ein Lowlight. Das war's doch, war doch auch mal schön.
Ja, muss es auch geben. Auch Lowlights haben es verdient, erwähnt zu werden in diesem Podcast. Deswegen danke, dass ihr noch am Start seid jetzt bei dieser Episode, auch wenn wir viel gemeckert haben an der Stelle. Falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun auf patreon.com/insertmoin und auf steadyhq.com/insertmoin. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei, wenn wir neue, schöne Spielankündigungen für euch haben und ganz, ganz viel News-Talk von der E3. Gute Nacht!
Tschüss!